Ja, es geht heute mal wieder um die Liebe und da freut es mich, zwei Leute hier begrüßen zu dürfen. Das ist jetzt unangenehm, ich weiß, aber es muss jetzt sein. Philipp und Miriam, seit langer Zeit seid ihr mal wieder da und ich möchte die Chance nutzen, euch von hier nochmal ganz offiziell zu eurer Verlobung zu gratulieren. Da ist ganz viel Liebe und ja, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Schön, dass ihr heute da seid. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du uns mit Liebe begegnest, so wie wir es gerade gesungen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du das jetzt einfach tust. Du siehst unsere Herzen, du siehst, was in uns an Unruhe ist, was an uns an Fragen ist, vielleicht auch an Schuld, was Klärung braucht. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt kommst und dass du uns zeigst, was dir wichtig ist. Amen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Satz ist so simpel und so kurz und trotzdem hat er enorm viel Durchschlagskraft, hat ein enormes Gewicht, weil er eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir Tag für Tag an anderer Stelle erleben. Wir erleben, wie Menschen sich vor allem um sich selbst kümmern. Hauptsache, mir geht es gut. Wir erleben, wie Menschen andere Menschen ausgrenzen, warum auch immer. Wir erleben Menschen, die sich von Angst bestimmen lassen, ihrem Denken, ihrem Handeln, ihrem Fühlen. Wir erleben, dass heute wieder Sündenböcke gesucht werden und auch gefunden. Wir erleben, wie sich Kälte und Unversöhnlichkeit ausbreitet. Und wir erleben, dass all das in unserem eigenen Leben geschieht. Zumindest in meinem Leben ist es so und ich kann mich davon nicht freisprechen. Und dann kommt dieser Satz, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich finde, der schlägt da ein wie eine Bombe. Der ist, wie wenn er sich gegen diesen Sturm stellt und sagt, nein, so nicht. Eine Aufforderung zu einem ganz anderen, radikal anderen Leben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Satz die Kraft hat, das Potenzial hat, das Miteinander zu verändern, die Kultur untereinander zu verändern, vielleicht sogar die Welt zu verändern, wenn wir uns auf ihn einlassen und wenn wir uns von ihm prägen lassen. Wenn wir ihn ernst nehmen. Und darum soll es in den nächsten Wochen immer wieder um diesen Satz gehen, aber aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Richtungen möchte ich da rangehen und das entfalten in der Hoffnung, dass uns das irgendwie packt. Ich wünsche mir jetzt, dass ihr jetzt so hier sitzen, so strahlende Augen habt und sagt, ja, das wäre doch cool, yeah. Dass es euch packt, dass es uns packt und dass wir dann losgehen miteinander und dass durch uns Gott etwas verändert in dieser Welt, weil Liebe wichtig wird. Es liegen hinten Flyer aus, da stehen auch die Themen schon mal drauf. Ganz besonders freue ich mich auf das Thema Ergib dich nicht der dunklen Seite der Macht. Star Wars Fans, ich bin am Start. Wir werden sehen. Heute steht hier Liebe erwächst aus Liebe als Thema. Heute geht es um die Frage, woher kommt denn diese Liebe? Wie soll das denn funktionieren? Alles bei euch geschehe in Liebe. Wie geht das? Paulus sagt es ja im Korintherbrief. Und das Spannende ist, dass Paulus seitenweise, kapitellang vorher diese Gemeinde in Korinth kritisiert, weil sie so lieblos sind. Und dann am Ende des Briefes sagt er, alles bei euch geschehe in Liebe. Jetzt auf! Und das finde ich spannend. Also trotz aller Lieblosigkeit, die Paulus feststellt, die er benennt, die er anklagt, traut er dieser Gemeinde am Ende zu, ihr könnt das. Es gibt keine Diskussion, das ist mein Auftrag, alles bei euch geschehe in Liebe. Und wenn Paulus denen das zugetraut hat, dann traut er das auch uns zu. Die Frage ist vielmehr, trauen wir uns das zu? In den Gesprächen nach der letzten Predigt zur Jahreslosung war immer ein Satz, der ganz oft kam, ach, das ist so groß mit der Liebe. das überfordert mich. Das ist wie ein großer Berg, da komme ich nicht, das geht nicht. Ich fühle mich überfordert. Also die Frage, wie kommt es zu dieser Liebe? Wie kann das funktionieren? Also wenn Paulus das so sagt, dann scheint es ja da keine Diskussion zu geben, sondern er sagt, er macht es jetzt. Aber wie soll das denn kommen? Und ich habe uns einen Text mitgebracht, eine Begebenheit zwischen Jesus und zweier Menschen, die uns vielleicht da ein bisschen auf die Spur helfen. Ich lese uns den ersten Teil des Textes einmal vor. Simon, ein Pharisäer, hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Zwei Menschen begegnen Jesus und sie begegnen ihm mit innerlich komplett unterschiedlichen Haltungen. Da ist Simon der Pharisäer. Ein Pharisäer ist jemand, der sich im Gesetz, in dem, was für die Juden damals galt, bestens ausgekannt hat. Das war sein Metier, darin war er zu Hause. Das heißt, Simon wusste, welche Gebote besonders wichtig sind. Und er wusste, dass das Liebesgebot im Alten Testament bereits das oberste Gebot war. Als Jesus einmal gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, hat er gesagt, dass du Gott liebst, deinen Nächsten und dich selbst. Das war keine innovative Erfindung von Jesus, sondern das war das, was die Leute wussten. Jesus hat da einfach zwei Stellen aus dem Alten Testament zitiert und ihnen damit gesagt, ihr wisst es doch, fragt doch nicht so blöd, ihr wisst doch, was wichtig ist. Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst, das Liebesgebot. Simon war ein theologisch gelehrter Mann, der wusste, worauf es ankommt. Er kannte die aktuellen theologischen Diskussionen. Er wusste, was wichtig ist. Er kannte sich aus im Gesetz, konnte bewerten, einordnen, diskutieren. Und dennoch scheitert er hier an der Sache mit der Liebe. Er scheitert nicht an seinem Wissen. Wissen hat er zu Genüge. Er scheitert an der Praxis. Das Wissen allein reicht nicht aus. Hanna, du hast das in diesem Clip, mit einem Satz hieß es da, weiß ich nicht mehr genau, dass du tust, was du sagst, ist Liebe. Ne? Irgendwie so war das da. Und das genau ist das Ding. Er wusste es, aber er hat es nicht getan. Es ist nicht genug zu wissen, was gut und richtig wäre, sondern es kommt darauf an, zu lieben. Und ich habe mich gefragt, wie oft ist das bei uns so, dass wir Weisheiten haben oder dass wir theologische Einsichten und Richtigkeiten haben. Aber führen die uns in die Liebe? Simon zeigt in diesem Text keine Liebe. Weder in dem, was er tut, ja, also er begrüßt Jesus nicht mit einem Bruderkuss, was eigentlich normal gewesen wäre. Er gibt ihm kein Wasser, wo er seine Füße drin waschen kann, was auch ein Zeichen der Liebe oder der Gastfreundschaft gewesen wäre. All das sind Dinge, die Jesus nachher im Text noch kritisieren wird an ihm. Nichts davon gibt er Jesus. Er begegnet ihm als einen Gastgeber, der reserviert ist, zurückhaltend. Aber nicht nur äußerlich zeigt Simon kein Zeichen der Liebe, sondern auch innerlich ist da nichts. Innerlich ist er nur bewertend, misstrauisch und negativ. Weiß Jesus nicht, was das für eine ist? Wenn der ein Mann Gottes sein will, müsste er das doch wissen. Und wie kann ein Mann Gottes mit so einer sich abgeben? Das kann doch alles nicht sein. Lukas erlaubt uns, also Lukas hat das aufgeschrieben, und er erlaubt uns einen tiefen Blick in das Herz dieses Mannes in diesem Moment. Und was wir da finden, ist eben nicht Liebe, sondern Verurteilung, Verhärtung, Rechthaberei und Unbarmherzigkeit. Und dann ist auf der anderen Seite diese Frau. Keine Ahnung, ob sie auf den in einer theologischen Diskussion über das höchste Gebot die richtige Antwort geben würde. Keine Ahnung, ob sie sich schon mal tiefgehende Gedanken darüber gemacht hat, was es denn heißt, Gott zu lieben oder den Nächsten zu lieben. Keine Ahnung, ob sie bei theologischen Diskussionen überhaupt mithalten könnte. Aber all das ist überhaupt nicht wichtig. Sie hört nicht auf, Jesus ihre Liebe zu zeigen. Und das auf eine ungeheuerliche Art und Weise. So nahe, wie sie Jesus ungefragt kommt, so wie sie ihn da berührt, das geht nicht. Das ist grenzüberschreitend. Es ist kein Wunder, dass alle Männer am Tisch sich tierisch aufregen und sagen, wie kann das sein? Ihr ist das vollkommen egal. Sie will Jesus ihre Liebe zeigen. Sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen. Sie küsst seine Füße. Sie trocknet die Füße mit ihren Haaren und salbt sie mit kostbarstem Salböl. Zeichen ihrer Liebe zu ihm. Zwei Menschen begegnen Jesus. Und zwei Menschen mit ganz unterschiedlich innerlicher Haltung. Was macht diese beiden aus? Wie kommt es, dass diese Frau so viel Liebe zeigen kann und bei Simon beim besten Willen diese Liebe nicht zu finden ist? Was ist der Unterschied? Jesus macht das deutlich mit einem kleinen Gleichnis, das er nun erzählt. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus macht hier den Unterschied klar. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Die Liebe, die diese Frau zeigt, die hat einen Grund. Die Liebe, die diese Frau zeigt, er wächst aus der Liebe, die Jesus ihr gezeigt hat. Es hat bereits vorher eine Begegnung zwischen Jesus und ihr gegeben. Und in dieser Begegnung ist auch ihre Schuld zur Sprache gekommen. Und diese Schuld ist ihr vergeben worden von Jesus. Wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Es gibt da Spekulationen, welche Geschichte das vielleicht sein könnte, aber vermutlich ist sie gar nicht überliefert. Aber in dieser Begegnung hat die Frau Liebe erfahren. Da ist etwas zwischen ihr und Jesus passiert. Da ist Vergebung passiert, ein neuer Anfang. Sie hat einen Blick von Jesus erhalten, der nicht hinrichtet, sondern aufrichtet. Liebevolle Augen, die in ihr den wertvollen Menschen sehen und erkennen, der sie immer noch ist, trotz allem, was in ihrem Leben geschehen ist und was sie getan hat. Ein liebevolles Handeln an ihr, eine liebevolle Begegnung. Sie hat Liebe erfahren und diese Liebe gibt sie nun Jesus zurück. Und das ist für mich in diesem Text tatsächlich der entscheidende Zusammenhang. Jesus stellt hier natürlich die Vergebung in den Mittelpunkt, weil das das Grundthema dieser Frau ist und vor allem auch, weil es das Grundthema von Simon ist. Er sagt ja auch, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist eine ganz klare Kritik an Simon und an seiner Unversöhnlichkeit. Aber ich glaube, dass wir das weiter denken, größer denken dürfen. Vergebung ist ein Element von der Liebe, die Gott für uns bereithält. Eine Art, diese Liebe zu zeigen. Aber die Liebe Gottes ist als größer als das. Vergebung ist nicht die einzige Art, wie Gott uns liebt. Und darum glaube ich, dass man hier tatsächlich sagen kann, nicht nur wem viel vergeben wird, der liebt viel, sondern wer viel Liebe erfährt, der kann auch viel lieben. Wer die Erfahrung macht, dass Gott, der Lebendige, ihn vom Herzen liebt, sei es durch Vergebung, sei es durch Trost, sei es durch Hilfe, durch Wertschätzung, wie auch immer, der kann diese Liebe weitergeben. In dem wird wieder Liebe geweckt. Liebe bringt Liebe zum Vorschein. Liebe entsteht, wo geliebt wird. Die Frau liebt, weil Jesus sie zuerst geliebt hat. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn ich diesen Satz leben möchte, dann geht das nur, wenn ich mir meiner eigenen Bedürftigkeit bewusst bin, meiner eigenen Liebesbedürftigkeit und dass ich mich mit dieser Bedürftigkeit an Gott wende, Gott, der mich zuerst geliebt hat. Und diese Reihenfolge, die ist extrem wichtig. Gottes Liebe zu mir weckt Liebe in mir. Die liebevolle Art, die Gott mir gegenüber hat und wie er mir begegnet und dir begegnet, kann in dir Liebe erwecken und hat in dieser Frau Liebe geweckt. Zuerst liebt Gott und daraus entsteht unsere Liebe. Viele wollen diese Reihenfolge umdrehen. Und sie versuchen, Liebe zu bekommen, indem sie andere lieben. Manche Menschen opfern sich förmlich auf für andere, nur mit dem Ziel, geliebt zu werden. Habt mich endlich lieb. Gebt mir die Anerkennung, die Wertschätzung, das, wonach ich mich so sehr sehne. Und das sieht dann auf den ersten Blick sehr liebevoll aus. Ist aber eigentlich Egoismus. Und das merkt man spätestens in dem Moment, wo diese Liebe nicht erwidert wird. Wo Menschen lieben und sich aufopfern, aber die Anerkennung, die sie gerne haben möchten, nicht erhalten. Dann kommt ganz schnell Groll, dann kommt ganz schnell Unzufriedenheit, Vorwürfe. Ja, seht ihr nicht, was ich alles für euch tue? Die Verdrehung der Reihenfolge ist gefährlich. Wer selber liebt, nur um geliebt zu werden, der wird sich und anderen damit schaden. Die Frau kommt nicht zu Jesus, um sich seine Liebe irgendwie zu verdienen. Sie will mit ihren Tränen, mit ihren Haaren und mit dem Öl nicht Jesus beeindrucken und Jesus dazu bringen, irgendetwas für sie zu tun, sondern sie antwortet damit auf seine Liebe. Sie wurde zuerst geliebt und das ist der entscheidende Punkt. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wie soll das gehen? Das ist die Frage, die ich immer wieder gehört habe. Woher soll die Liebe kommen? Ich bin mir sicher, die kommt nicht aus mir und die kommt nicht aus dir selbst. Sie kann aber in mir wachsen, wenn ich zu dem gehe, der mich zuerst geliebt hat. Bevor ich auch nur einen Finger für Gott krumm machen konnte, irgendetwas tun konnte, um Gott dazu zu bringen, mich zu mögen, hat er bereits alles für mich getan, damit ich leben kann. Hat er bereits alles vorbereitet, alles bereitgehalten an Liebe, an Wertschätzung, an Vergebung, an neuen Anfang, damit ich leben kann. Die Frage ist, ob ich mir das eingestehe, dass ich das brauche. Dass ich aus mir selbst heraus nicht stark bin, sondern abhängig bin von dieser Liebe. Und ich glaube, daran ist der Simon gescheitert. Jesus macht das in seiner Geschichte, in seinem Gleichnis klar. Da sind zwei Schuldner und beide können ihre Schuld nicht zurückzahlen, egal wie groß sie ist. Beide sind angewiesen auf die Vergebung. Simon ist auch angewiesen auf Vergebung. Simon ist auch angewiesen auf Liebe. Aber er gesteht sich das nicht ein. Er bleibt lieber im Urteilen und Bewerten. Seine Lieblosigkeit zeigt, wie sehr er eigentlich die Liebe braucht. Zum Auftakt der Predigtreihe möchte ich euch einladen. Lasst uns neu zu Jesus gehen. Lasst uns ganz bewusst uns in seine Liebe stellen, bewusst uns von ihm lieben lassen. Lasst uns ihm gegenüber auch offen sein. Jesus sieht, wo uns die Liebe fehlt, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir denken, das kriegen wir doch alles gar nicht hin. Und er sieht, wo wir hart geworden sind. Er sieht, wo wir vielleicht ganz viel getan haben, um geliebt zu werden und enttäuscht sind. Er sieht auch, wo wir uns hinter frommen Argumenten und theologischen Richtigkeiten hervorragend verstecken. Und dennoch begegnet er uns mit Liebe. Mit all dem, was wir brauchen. Jesus ist die eine Quelle. Er hat uns zuerst geliebt. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns von seiner Liebe anstecken lassen. Lieben, weil er liebt. Vergeben, weil er vergibt. Helfen, weil er hilft. Trösten, weil er tröstet. Barmherzig sein, weil er uns mit Barmherzigkeit begegnet. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier sitzt und wie du hörst und was du jetzt hörst. Ob du jetzt den Druck hörst, mach doch endlich. Oder ob du vielleicht da sitzt und innerlich an Verletzungen denkst, an Groll, der in dir ist, der dich vielleicht auch fernhält, diesem Satz nachzukommen, diese Jahreslosung ernst zu nehmen. Ich möchte dich wirklich einladen, es ist eine große Chance. Eine große Chance, dass in deinem Herzen etwas anders wird. Und es beginnt damit, dass da einer ist, der dich liebt. Und dass du das zulässt, dass du das eingestehst, dass du sagst, ja, ich brauche das. Ich kann es nicht alleine. Ich glaube, dass das eine Entscheidung braucht. Die Entscheidung zu sagen, Gott, ich stehe vor dir und ich mache mich nackt vor dir. Ich habe eigentlich nichts. Oft genug lehne ich dich ab mit meinem Groll, mit meinen Richtigkeiten. Aber ich möchte dich bitten, dass du kommst. Und es braucht, glaube ich, die Entscheidung, auch sich auf diesen Gott einzulassen, auch Zeit sich zu nehmen, sich auf ihn einzulassen. Morgen ist der schönste Tag des Jahres. Morgen ist Rosenmontag, da wird gefeiert im Rheinland, wo ich herkomme. Hier nicht. Und am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. In der Fastenzeit nehmen sich wieder viele vor, auf irgendetwas zu verzichten. Süßigkeiten, auf Alkohol. Wie wäre es, wenn wir auf all das verzichten, was so uns so oft die Zeit stiehlt? Und uns bewusst entscheiden, in dieser Fastenzeit in dem, was jetzt kommt, 7 Wochen nicht ohne, sondern mit Gott zu verbringen. 7 Wochen mir Zeit zu nehmen, in die Liebe Gottes einzutauchen, wie auch immer das in meinem Leben stimmig aussieht. Ich habe heute, Hilde und ich waren spazieren und ich habe gesagt, ich sage heute was Gefährliches. Ich fordere nämlich auf dazu, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und das ist gefährlich, weil Hilde das hört und ich genau weiß, dass sie mich daran erinnern wird. Sagen wird, wie sieht es denn aus mit dir und Jesus? Und das ist auch gut, dass sie das tut. Und ich habe deswegen, damit das auch eine Chance hat, habe ich mir überlegt, was ich tun könnte. Und ich werde mir ein Buch nehmen und ich werde ein gutes geistliches Buch, das mich herausfordert und das mich weiterbringt, das werde ich durcharbeiten in dieser Zeit. Und damit, das ist meine Art, Zeit mit Jesus zu verbringen. Deine ist vielleicht ganz anders. Vielleicht ist es für dich dran, in der Stille vor ihm einfach zu sein, in seiner Gegenwart, in einen inneren Raum ihm zu begegnen. Vielleicht ist es dran, die Lobpreis-CD auszupacken und laut mitzusingen. Vielleicht ist es dran, feiert Jesus meine Freude auszupacken und laut zu singen, wie auch immer. Aber wie wäre es, wenn wir uns in der kommenden Zeit dafür entscheiden zu sagen, ja, ich möchte in diese Liebe eintauchen, die Gott mir umsonst schenkt, zuerst, damit aus mir auch Liebe erwachsen kann. Liebe zu Gott und zu den Menschen, die er liebt, zu denen er uns sendet, die, in denen er uns begegnet. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich glaube, das könnte ein erster guter Schritt sein. Amen.